Digital genial. Präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt. Der ERP-Podcast für den Mittelstand.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute geht es in unserer Podcast-Folge um künstliche Intelligenz und die ethischen Herausforderungen, die mit ihr verbunden sind. Machine and Deep Learning oder auch neuronale Netze, die Grundlage all dieser Techniken, ist die Mustererkennung mit Hilfe von Algorithmen. Das kann uns im normalen Alltag einiges erleichtern, stellt aber gleichzeitig auch ein Risiko dar. Es gibt einige Fälle, in denen der Einsatz von KI negative Auswirkungen hatte, beispielsweise durch Diskriminierung oder falsche Einschätzungen. Doch wo verläuft der Grat zwischen hilfreich und potenziell gefährlich? Welche ethischen Hürden müssen überwunden werden und wie lassen sich negative Ergebnisse verhindern? Dazu spreche ich heute mit DI Christoph Wolf Brenner. Er ist Berater für Big Data und künstliche Intelligenz bei der North Center GmbH. Christoph, schön, dass du hier bist und uns heute ein bisschen was zum Thema KI und Chancen und Risiken erzählst. Und deswegen würde ich ganz gerne direkt mal in medias res gehen und mit der ersten Frage beginnen, die da wäre, welche Potenziale KI bietet und welche Chancen sich daraus eröffnen für den Einzelnen und für die Gesellschaft vor allen Dingen. Wie siehst du das? Ist gegebenenfalls auch eine staatliche Regulierung notwendig? Und wenn ja, wie weit muss die gehen oder darf die gehen?
Danke mal für die Einladung. Um das zu beantworten, müssen wir uns zuerst einmal darüber einig werden, was KI eigentlich ist oder zumindest, was KI heutzutage schon leisten kann. Man kann grob sagen, dass es KI eigentlich schon sehr lange gibt, also KI im Sinne von künstlicher Intelligenz. Das Forschungsfeld wurde circa in den 50er Jahren eröffnet und ist inzwischen, grob gesagt, schon zweimal gestorben und von den Toten wieder auferstanden. Wichtig ist dabei aber vor allem, dass man grundsätzlich zwei Arten von KI unterscheidet. Einerseits quasi die Generation 1 aus den 80er Jahren, die sogenannten KI-Expertensysteme. Das war im Endeffekt handgemachte KI auf Basis von menschlichem Expertenwissen, die, wenn sie einmal aufgesetzt war, aus komplexen Regeln mit vergleichsweise wenig Input komplexe logische Schlüsse gezogen hat. Die waren aber relativ statisch, die Systeme, das heißt, Lernen war eher Fehlanzeige. Die zweite Generation sind dann die maschinellen Lernsysteme, die seit Mitte der 2000er Jahre aufgekommen sind und die eigentlich zum Funktionieren Daten brauchen. Das heißt, das sind die datengetriebenen Systeme. Und eigentlich das, was wir meinen, wenn wir heute von KI sprechen. Und im Vergleich zur Generation 1 funktioniert das Lernen hier grob gesprochen ähnlich zu dem, wie wir Menschen eigentlich lernen. Nämlich, wir bekommen viele Beispiele für irgendetwas gezeigt, zum Beispiel eben Bilder mit Hunden oder mit Katzen drauf. Und man kann sich das vorstellen wie eine Stimme im Hinterkopf, die dann sagt, das ist ein Hund. Das ist eine Katze. Und nach tausenden von Beispielen haben wir oder eben auch ein Algorithmus dann gelernt, neue Bilder ohne diese Stimme im Kopf selbst zu klassifizieren. Aha, das ist ein Bild mit einer Katze oder eben ein Bild mit einem Hund drauf.
Christoph, wenn ich da vielleicht kurz reinspringen darf, was ich gelesen habe, ist, dass wir gerade bei der Bilderkennung ungefähr im Stand sind wie ein sechsjähriges Kind, was die KI-Leistungsfähigkeit angeht. Ist das richtig oder würdest du es anders einschätzen?
Ich tue mir schwer, das auf Jahre hinunterzubrechen. Ich würde sagen, man braucht noch relativ viele Beispiele, um dem Algorithmus beizubringen, was es denn eigentlich ausmacht, irgendetwas als Katze oder Hund zu klassifizieren. Das heißt, mit ein paar Beispielen, so 4-5 Beispielen, kann ein Algorithmus wahrscheinlich noch nicht wirklich dezidiert entscheiden, was wir jetzt genau von ihm wollen, ob er jetzt wirklich die Katze oder den Hund oder vielleicht einfach nur den grünen oder weißen Hintergrund entdecken soll. Unsere Kinder sind da, glaube ich, schon ein bisschen schlauer. Also meine eigene 2-jährige Tochter kann nach einigen wenigen Beispielen schon feststellen, was eine Katze oder ein Hund ist. Und dementsprechend würde ich da eher zurücktreten von solchen Vergleichen. Aber ironischerweise ist die Generation 2 aktuell absolut nicht in der Lage, logische Schlüsse zu ziehen. Also wenn man zum Beispiel in der KI, einem maschinellen Lernsystem der sogenannten Generation 2, ein Video zeigen würde, in dem ein Fußballer einen Ball kickt, dann wäre das für eine KI total schwer zu lernen und rauszufinden, dass es eben der Fuß ist, der den Ball kickt und nicht umgekehrt der Ball, der den Fuß quasi nach sich zieht oder ähnliche Szenarien. Also es ist nicht so einfach und die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die diese KI-Systeme pro Generation hatten, sind fundamental unterschiedlich. Aber man muss dazu sagen, heutzutage sind KI-Systeme der zweiten Generation das Maß der Dinge. Man möchte quasi Daten, die man gesammelt hat, also historische Daten, Beobachtungen, verwerten im Sinne von, man möchte nützliche Muster herausdestillieren, die uns Menschen vielleicht aufgrund der unfassbaren Datenmenge oft für lange Zeit oder sogar für immer verschlossen bleiben. Beispielsweise könnte man, wenn man die Analogie nochmal bemühen möchte, einem Menschen unsere privaten Kontobewegungen des letzten Jahres zeigen und ihn oder sie bitten, zu schätzen, wie hoch denn der Kontostand im nächsten Monat sein könnte. Oder einem Menschen oder auch einem Algorithmus, also ein maschinelles Lernsystem, den Text von 35 Shakespeare-Dramen anbieten und dann immer dazu sagen, das ist ein Werk von Shakespeare und das auch und das auch. Und dann noch drei weitere Texte zeigen und fragen, bist du der Meinung, dass auch diese drei weiteren Texte Shakespeare-Dramen sind? Oder hat die vielleicht jemand anders geschrieben? Oder sind es keine Dramen, sondern vielleicht irgendwelche anderen Arten von Werken? Oder, letztes Beispiel, in unser Familienalbum kleben wir in der Regel eigentlich nur Familie und enge Freunde oder Bilder von Familienmitgliedern und engen Freunden. Und wenn wir jetzt quasi das einem Algorithmus als Beispiel geben würden, dann könnte man ihn vielleicht nach dem Trainieren fragen, denkst du, dass auf diesem neuen Foto, das ich in der Hand halte, vielleicht auch ein Verwandter oder ein enger Freund drauf ist oder eher nicht? Also solche Szenarien könnte man da abbilden. Zusammenfassend könnte man sagen, mit dieser KI der Generation 2 kann man unsere Datenhaufen, die wir jetzt über die Jahre gesammelt haben, schneller oder überhaupt erst durchforsten und damit etwas Vernünftiges lernen. Und die KI lernt dabei einerseits autonom, also ohne, dass sie dauernd überwacht werden muss, und andererseits adaptiv, also je nachdem, was ihr gezeigt wird, wird sie andere Dinge finden und lernen. Und das ist ein bisschen so in groben Zügen gesagt, das Potenzial oder die Chance, die sich eben mit KI heutzutage für uns, für die Gesellschaft oder auch für Unternehmen eröffnen.
Das waren also jetzt recht anschauliche Beispiele. Ich glaube, sehr haptisch das Ganze, um das ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Danke schon mal dafür. Jetzt hast du ja auch so das Thema technische Herausforderungen angesprochen. Wenn wir jetzt mal die andere Seite noch betrachten, die ja bei dieser Kerntechnologie immer mitschwingt, sind die ethischen Herausforderungen beim Einsatz von KI. Welche Bedenken, Red Flags, Gefahren siehst du denn da?
Also die erste Gefahr, bevor wir überhaupt nachgedacht haben über ethische Probleme, war, dass wir eben nicht nachgedacht haben über ethische Probleme. Das heißt, es war am Anfang meinem eigenen Empfinden nach oft so, dass man Fragen zur KI oder Fragen zum maschinellen Lernen heruntergebrochen hat auf primär technische Key Metrics, also zum Beispiel Accuracy oder Precision oder Recall und solche Dinge. Also es ging nur darum, wie gut kann der Algorithmus denn eigentlich seine Funktion im engsten Sinn ausführen. Aber jetzt über die letzten Jahre sind wir eben auch draufgekommen, dass diese mächtigen Werkzeuge auch was mit uns als Gesellschaft oder auch als Einzelperson tun. Und dass es vielleicht nicht immer so angenehm ist, als Empfänger von algorithmisch erzeugtem Output am empfangenden Ende des Tisches zu sitzen. Und da kommen eben die ethischen Herausforderungen ins Spiel. Und was die angeht, möchte ich die Problematik ganz gern in zwei Teile aufteilen. Einerseits die aktuellen Probleme und andererseits die zukünftigen. Heute schlagen wir uns primär mit drei inhaltlichen Problemen herum. Einerseits ungerechtfertigten Bias, das heißt Voreingenommenheit oder Vorverurteilung im weitesten Sinn. Und wichtig dabei ist eben diese Ungerechtfertigkeit. Bias ist nicht per se schlecht oder falsch. Es ist eigentlich ein super Überlebensinstrument. Aber eben ungerechtfertigter Bias wird in der Regel bei objektiver Betrachtung einer Sachlage als unfair erachtet. Ein Beispiel wieder. Algorithmus schlägt bei gleicher Qualifikation für offene Stellen nur Männer vor. Oder nur Menschen mit heller Haut. Oder nur Menschen unter 30. Oder zum Beispiel nur Frauen über 40, weil die vielleicht schon Kinder bekommen haben. Und dabei werden immens viele Typen von Abkürzungen zusammengefasst, die unser Hirn jeden Tag nimmt. Wenn zum Beispiel unser Erzfeind ein Schwert schwingend auf uns zuläuft, dann liegt das Vorurteil nahe, dass er vorhat, das spitze Ende in unseren Bauch reinzurammen. Das ist nicht ungerechtfertigt, diesen Schluss zu ziehen. Und es ist auch nicht ungerechtfertigt, Reis auszunehmen oder sich zu verteidigen. Aber es gibt eben auch Arten von Bias, die nicht in Ordnung sind. Und das ist ein sehr kleiner Ausschnitt von dem, was unter Bias fällt. Hier könnten wir uns vermutlich einen ganzen Podcast nur zu dem Thema unterhalten. Das wäre das erste Problem, das wir uns heute um die Ohren schlagen. Das zweite Problem ist Transparenz. Primär verstanden als die Erklärbarkeit von algorithmisch erlangten Ergebnissen. Das heißt, wie kommt der Algorithmus vom Input zum Output? Und manchmal gibt es aufgrund diverser Umstände keine Möglichkeit festzustellen, wie das genau passiert. Es könnte daran liegen, dass man einfach vielleicht die Input-Daten nicht in menschenlesbarer Form hat oder dass der Algorithmus es nicht zulässt, das mitzulesen. Oder es könnte auch daran liegen, dass die Person, die das lesen könnte, nicht das Vorwissen mitbringt, um zu verstehen, was der Algorithmus gerade tut. Deswegen hat Erklärbarkeit immer auch ein bisschen eine menschliche Komponente mit dabei.
Das heißt, wir haben es dann mit diesem Blackbox-Phänomen zu tun.
Genau, genau. Also das Ziel von Explainable AI als Forschungsfeld ist es, die Blackbox aufzumachen und Erklärungen zu konstruieren, was denn da drin passiert. Der naive Ansatz ist es dann, einen erklärbaren Whitebox-Algorithmus zu verwenden, um die Ergebnisse der Blackbox nachzuahmen und so über diesen zweiten Algorithmus zu erklären, was denn im ersten Algorithmus passiert. Das wäre das zweite aktuelle Problem in puncto KI und Ethik, mit dem wir uns herumschlagen müssen. Das dritte Problem ist Privatsphäre, also Privacy. Einerseits ist das sowohl ein Gut, das wir bewahren müssen, aber auch ein Recht, das wir schützen müssen. Und oft bleibt die Privatsphäre da eher undefiniert, aber meistens wird sie im Kontext von KI als Datenschutz oder Datensicherheit verstanden oder zumindest damit in ein Nahverhältnis gebracht. Und die Frage ist im Großen und Ganzen immer, wie lässt sich Datenschutz im weitesten Sinn erreichen? Da gibt es zum Beispiel technische Ansätze, dass man Daten anonymisiert und somit quasi Gruppen von Menschen beschreibt und nicht mehr Einzelpersonen beschreibt oder über Muster beschreibt, die man gefunden hat, oder zum Beispiel einfach die Daten minimiert, indem man nicht 15 unterschiedliche Merkmale heranzieht, um Menschen zu beschreiben, sondern vielleicht nur 3. Der zweite Ansatz sind Regulierungsansätze, das heißt, man versucht über Zertifikate oder Anpassung von Gesetzen oder Vorschriften im weitesten Sinn an die Besonderheiten des KI-Datenschutzes heranzukommen und das so abzudecken. Erschwerend kommt da aber dazu, dass eben unter all diesen drei Begriffen nicht jeder dasselbe versteht und dass das absolut nicht alle ethischen Probleme sind, die wir uns mit KI an Land ziehen können oder auch an Land ziehen werden. Wenn wir nur an autonome Waffensysteme denken, dann ist das Problem dabei nicht Bias oder Privatsphäre oder Transparenz, sondern dass mittels Maschinen einfach gezielt Menschenleben ausgelöscht werden. Auf struktureller Ebene kämpfen wir heute mit der Frage, wie wir mittels geeigneten Prozessen in der Praxis auch sicherstellen können, dass wir moralisch vertretbar KI einsetzen. Da gibt es zwar bisher schon einige gute Ideen, aber noch relativ wenig bis gar kein brauchbares Feedback aus der Praxis. Beispielsweise hat das Department of Defense der Vereinigten Staaten von Amerika dazu etwas entwickelt, aber auch ein paar Freunde und ich haben als kleine Forschungsgruppe da universitäts- und länderübergreifend ein Eisen im Feuer. Soweit zu den Problemen heute. Was die Zukunft angeht, gehen Forscher davon aus, dass KI irgendwann menschenähnliche kognitive Fertigkeiten haben wird und irgendwann vielleicht sogar mal unsere kognitiven Fertigkeiten in den Schatten stellen wird. Die Frage ist dabei also weniger, ob das irgendwann passieren wird, sondern wann. Es könnten 20 Jahre sein, es könnten auch 500 Jahre sein. Es gab auch schon Leute, die haben vor 50 Jahren behauptet, es werden noch 30 Jahre sein. Fakt ist, wir wissen es nicht und wir können es auch noch nicht wissen. Was uns das aber ins Haus bringt, ist die Frage, wie wir in Zukunft als Spezies mit einer zweiten intelligenten Spezies umgehen wollen oder auch sollen. Und vor allem auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir dann mit unserer eigenen Kreation interagieren und uns den Planeten teilen werden. Dürfen die dann, was wir dürfen, oder müssen wir sicherstellen, dass wir die Zügel in der Hand behalten? Und wenn ja, wie machen wir das? Wie können wir Szenarien verhindern, die bisher oft als pure Science-Fiction abgetan wurden? Zum Beispiel, dass eine KI entscheiden könnte, dass wir nicht gut für den Planeten, nicht gut für uns selbst, nicht gut für andere Spezies sind und deshalb im weitesten Sinn handlungsunfähig gemacht werden müssen. Und die Frage dabei ist, legen wir dafür oder für solche ähnlichen, möglicherweise katastrophalen Szenarien mit nicht oder wenig durchdachtem Vorgehen heute schon den Grundstein für Probleme von morgen?
Ja, da sind wir in der Tat bei der Problematik. Sollen wir alles tun, was machbar ist, oder setzen wir uns eigene Leitplanken? Ja. Wenn wir uns die Frage stellen, oder respektive wenn ich dir die Frage stelle, welche positiven und negativen Beispiele du denn hast, parat hast, wenn wir über den Einsatz von KI reden in Bezug auf Ethik, welche Antworten hast du da für uns und Beispiele?
Prinzipiell möchte ich anmerken, dass KI als neue Technologie dazu geführt hat, dass wir uns die Daten, die wir eben zum Füttern von dieser KI benötigen, erstmal so richtig angesehen haben. Und damit haben wir erst viele Probleme wirklich gesehen, die schon immer in diesen Daten bestanden haben, wie eben beispielsweise ungerechtfertigte Vorurteile, die da drinnen stecken. Das heißt, erst durch diese technologische Chance, die uns KI bietet, haben wir vielerorts die Probleme erkannt, die es in bestimmten Bereichen auch schon viel, viel länger und auch schon ohne diese neue KI gab. Als Beispiel möchte ich hier den oft bemühten sogenannten AMS-Algorithmus nennen, der in Österreich Arbeitssuchende in drei Klassen einteilen soll, nämlich Arbeitssuchende mit einer hohen, mittleren oder niedrigen Chance, in den nächsten 6 Monaten eine Festanstellung zu finden. Und ein gängiger, aber bei weitem nicht der einzige Vorwurf gegen diesen Algorithmus ist, dass man damit bestehende gesellschaftliche Missstände einbetoniert. Das heißt, der Output des Algorithmus, der als Information für einen menschlichen Letztentscheider, also den AMS-Berater oder Betreuer, bereitgestellt wird, basiert auf einem Input, der eine alte Welt beschreibt. Und diese alte Welt, die wollen wir idealerweise eigentlich so nicht mehr haben, weil da einige Dinge passiert sind, die wir vielleicht heute nicht mehr gut finden. Es ist also im weitesten Sinne eine Welt von gestern, in der wir Menschen mit gewissen Geschlechtern, Hautfarben oder anderen Eigenschaften von Menschen nachteilig oder vorteilig umgegangen sind. Und der algorithmische Output oder der Algorithmus, der aus diesen Daten lernt, kennt aber nur diese alte Welt und geht konform mit dieser alten Welt. Deswegen ist es aus meiner Sicht ungemein wichtig, auch diese Fehler zu machen und quasi als Gesellschaft auf die Herdplatte zu greifen, auf die heiße, um sich eben da die Finger zu verbrennen. Denn Fehler sind eine super Quelle für das Lernen. Das heißt, wenn man jetzt die Lehren aus diesem AMS-Algorithmus-Szenario ziehen wollte, dann müsste man eigentlich sagen, das Ziel war, eine Effizienzsteigerung herbeizuführen. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben quasi alte Muster einbetoniert und hoffen irgendwie nur darauf, dass ein Mensch am Ende des Tages dann irgendwo im Prozess auftaucht und als Superheld dann die algorithmisch erzeugten Outputs wieder gerade rückt, sodass dann doch wieder alles in Ordnung ist. Und das ist meiner Meinung nach eine sehr romantische Vorstellung, weil wir Menschen leider auch die sehr, sehr schlechte Eigenschaft haben, alles oder vieles von dem, was Maschinen uns automatisiert sagen, im Sinne von einem sogenannten Automation Bias, als eh schon richtig und objektiv abzutun und das einfach durchzuwinken. Das heißt, wir sind leider kognitiv nicht wirklich dafür gebaut, so objektiv aussehende Outputs kritisch zu hinterfragen. Das heißt, unter dem Gesichtspunkt wäre der AMS-Algorithmus eigentlich ein Negativbeispiel. Es ist aber auch ein Positivbeispiel, wenn man sich hier getraut hat, etwas Neues zu probieren und sich mit einem meiner Meinung nach prekären Use Case zu versuchen und zu zeigen, dass solche Dinge möglich sind in einem eher konservativ angehauchten Metier und damit auch mal daneben zu greifen und ein Showcase dafür zu sein, dass Innovation halt einfach auch menschelt und nicht immer vom Stand weg sofort super funktioniert.
Ja, solange sich die Lerneffekte einstellen, richtig. Ja.
Genau. Als weiteres Beispiel für den Einsatz von KI möchte ich an dieser Stelle noch etwas relativ Einfaches vorstellen, nämlich Spamfilter. Da würden wir heute eigentlich sagen, das ist nicht KI, das kann nicht KI sein, das ist ja viel zu einfach und das ist ja nur Mathematik, aber es ist ein Paradebeispiel für das, was wir den KI-Effekt nennen, nämlich immer dann, wenn ein Problem gelöst wird und die Magie verschwunden ist, dann wird es quasi aus dem Bereich KI rausgeschoben und erklärt, als das ist ja eh nur dieses oder jenes und ist relativ einfach. Also wenn es gelöst ist, ist es keine KI mehr. Fakt ist aber, man könnte solche Spam-Filter auch wunderbar mit maschinellen Lernsystemen abwickeln, indem man ein Szenario aufbaut, in dem man zwischen Spam und Nicht-Spam klassifiziert und immer wieder neue Beispiele, also neue E-Mails, als Input bekommt. Und netterweise würde der Mensch quasi als Feedbackgeber auch noch sagen, das ist Spam, wenn es einer ist, oder E-Mails, die eben nicht Spam sind, ganz normal behandeln und beantworten, lesen etc. etc. Und diese Systeme gab es eben, wie gesagt, schon vor dem Auftreten von datengetriebener KI auf der Weltbühne, aber es gibt sie eben auch mit KI im Bauch. Und am Ende des Tages ist so ein Spamfilter so gesehen nichts anderes wie eine Klassifikation von Mails auf Basis diverser Eigenschaften dieser Mails. Und wenn wir diesen Algorithmus trainieren oder wenn wir Spam-E-Mails quasi händisch in Ordner verschieben, tun wir eigentlich nichts anderes als Trainingsdatensätze für diesen Algorithmus bereitzustellen. Schau, hier ist doch ein weiteres Beispiel für ein Mail, das ich nicht lesen möchte. Oder eben durch das Lesen eines Mails zu zeigen, das ist ein Mail, das ich gerne lesen möchte. Und so gesehen kann man sagen, KI trägt dazu bei, dass im weitesten Sinn weniger Betrugsfälle auftreten, da vorab schon eben gefährlich aussehende Spam- oder Scam-E-Mails schon auf die Seite geschoben werden und als solche markiert werden. Also KI kann durch diverse bereits etablierte Systeme schon sicherstellen, dass es, ich sage jetzt mal im weitesten Sinn, weniger Betrug auf der Welt gibt.
Ja, für diese Anwendung bin ich unter anderem auch sehr dankbar, dass es die in unserer Welt gibt. Sonst würden unsere Postfächer wahrscheinlich wirklich überlaufen, noch mehr als es eh schon
definitiv.
Tun. Jetzt kommen wir mal zum Mittelstand, das ist unser Schwerpunkt unseres Podcasts und zu der Frage, wie denn der industrielle Mittelstand zu KI kommt und wie er davon profitiert. Hast du da vielleicht ein paar Einsatzszenarien, Tipps für den Start parat, die du mit uns teilen kannst?
Sehr gerne. Also ich habe beruflich auch sehr viel mit dem Thema zu tun, da ich jetzt primär nicht, ich sage mal, Philosoph oder Ethiker bin, sondern Berater für Unternehmen, die sich eben mit dem Einsatz von KI beschäftigen. Und da ist es meiner Meinung nach extrem wichtig, dass es schon vom Start weg ein Alignment zwischen Strategie und dem zukünftigen Einsatz von KI gibt. Das heißt, im Zentrum sollte am Anfang schon die Frage stehen, welcher Typ von Unternehmen sind wir, wie möchten wir sein und wie passt KI in unsere Organisation, um uns dabei zu unterstützen, so zu sein, wie wir sein wollen. Das heißt, man muss sich von Anfang an schon klar darüber sein, dass man mit KI nicht alles aus den Angeln heben wird, sondern dass man primär das, was man schon macht, irgendwie besser machen möchte und eben mit KI unterstützen möchte. Das Zweite, was es braucht, sind gute Ideen. Irgendwie haben wir uns in den letzten Jahren durch diese technikinduzierte Innovation von maschinellem Lernen dazu verführen lassen, zu glauben, dass Technik alleine schon ausreicht, um erfolgreich zu sein. Es braucht aber eigentlich meines Erachtens drei Aspekte. Einerseits den menschlichen Aspekt, verstanden als die Nutzerinnen oder diejenigen, die die Wirkung von KI zu spüren bekommen und die mit dem Output konfrontiert werden. Andererseits den unternehmerischen Aspekt, verstanden als das Business als solches oder die Strategie, unter der KI als System entwickelt wird. Und drittens den technischen Aspekt, verstanden eben als die Technik an sich, um eben sicherzustellen, dass das, was ich an Funktionalität bereitstellen möchte, auch technisch tatsächlich klappen kann. Was es weiters braucht, ist eine gute Roadmap. Was wir über die Jahre auf jeden Fall gelernt haben, ist, dass natürlich jeder diesen goldenen Use Case umsetzen möchte, der dem Kunden 10% mehr Effizienzsteigerung als alles andere bringt und der damit so einen Mehrwert schafft, dass der Kunde, ohne mit der Wimper zu zucken, ein Projekt mit uns macht und alles sofort umsetzen möchte, was nur mit diesem Use Case auch nur annähernd in Verbindung gebracht werden kann. Fakt ist aber, dass eben durch dieses Dreigestirn, das ich vorher angesprochen habe, es nicht möglich ist oder tunlichst vermieden werden sollte zumindest, dieses Gleichgewicht aus Technik, Mensch und Business aus den Angeln zu heben. Sprich, man sollte KI eigentlich eher schrittweise im Unternehmen verankern. Erstmal mit den Quick Wins anfangen und da Erfolge feiern, die Menschen mit diesen Systemen arbeiten lassen und im Hinterkopf aber schon einen langfristigen Plan zu haben, wie wir dann vielleicht auch mal zu Predictive Maintenance als Leuchtturmprojekt kommen können, unter der Voraussetzung, dass unsere Leute und unsere Kultur schon so weit sind, dass sie das auch mittragen können. Jetzt natürlich die augenscheinliche Frage, was könnte jetzt so ein Quick-Win sein? Was ist ein guter KI-Use-Case, um anzufangen? Am wichtigsten ist es, genügend Daten in ausreichender Qualität zu haben. Diese Aussage ist schon sehr, sehr oft getroffen worden, aber es ist einfach ein Faktum, ohne genug Daten und ohne Daten in ausreichender Qualität kann man keine sinnstiftenden Projekte im Kontext von maschinellem Lernen umsetzen. Zweitens braucht man eine kognitive Aufgabe, die ein Mensch bisher mit relativ wenig Aufwand durchgeführt hat, die mit diesen Daten in ausreichender Menge und ausreichender Qualität beschrieben werden. Drittens muss es überhaupt mal Sinn machen, diese kognitive Aufgabe zukünftig ohne den Menschen zu machen oder den Menschen bei dieser Aufgabe mit einem weiteren Input oder einer weiteren Meinung zu unterstützen. Und schlussendlich braucht es in der Umsetzung gute Partner. Nur wenn die Fachexperten und die Datenexperten an einem Tisch sitzen, haben wir zumindest eine gute Chance, eine vernünftige Implementierung hinzubekommen und einen Use Case zu haben, der tatsächlich aus laufend generierten Daten in ausreichender Qualität und ausreichender Menge einen Benefit für unsere Kunden oder vielleicht auch unsere Kollegen an den Schreibtischen neben uns generiert, sodass unser Business in Zukunft besser laufen kann.
Christoph, deiner Meinung nach, worauf sollte man eigentlich tunlichst achten, wenn man über die Entwicklung von KI nachdenkt, also gerade im Hinblick auf die ethischen Aspekte, die wir angesprochen haben, um solche negativen Ergebnisse verhindern zu können?
Also ich würde sagen, das Wichtigste ist, Aufklärung zu betreiben. Es muss ein Bewusstsein und Verständnis für die Problematik geschaffen werden, was eben die Technologie einerseits leisten kann, aber auch welche Probleme man sich damit ins Haus holt. Und wenn dieses Bewusstsein geschaffen wurde, dann hat man im Endeffekt den Weg geebnet für einen strategischen Ansatz zu dem Thema, der uns helfen könnte, in Zukunft nicht unter Anführungsstrichen blind KI zu implementieren, sondern eben gezielt diese Schritt für Schritt in unsere Organisation zu integrieren und dann im später nicht in die Lage zu kommen, Feuer löschen zu müssen, weil irgendwo mit einer KI irgendwas mit Menschen oder menschlichen Daten gemacht wird, was die Gesellschaft nicht gut findet. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man Standpunkt bezieht. Das heißt, es muss eine im Idealfall vom Management, aber auch von allen anderen Mitarbeitern und Stakeholdern getragene Erklärung geben, wie man zu Ethik und Moral und künstlicher Intelligenz steht und was die Grundbedingungen sein sollen, zu denen wir uns als Unternehmen verpflichtet fühlen. Und solche eine Erklärung kann man in relativ kurzer Zeit erstellen und dann auch soweit auf operative Abläufe herunterbrechen, dass man damit jede potenzielle KI-Innovation messen oder daran prüfen kann. Und das führt mich auch schon zum dritten Punkt. Man sollte einen Prozess aufsetzen, um das zu tun. Das heißt, man sollte Abläufe zur systematischen, regelmäßigen Überprüfung des Risikopotenzials von KI-Anwendungen installieren, beginnend von der Konzeption über die Planung bis zur Entwicklung und auch der Nutzung als im operativen laufenden Betrieb.
Okay, das heißt, was ich jetzt gerade mitgenommen habe, ist, es geht viel um Transparenz, im besten Fall vielleicht sogar um eine Art von KI-Manifest im Idealfall, damit man die Leute, aber nicht nur die Führungskräfte, sondern auch die Mitarbeiter wirklich am Ende des Tages auch mitnimmt und das KI am Ende des Tages nicht zu einem Jobkiller, sondern zu einem Jobtransformator wird. Danke, Christoph. Ich fand das extrem kurzweilig und super spannend in unserem Austausch und jederzeit gern wieder.
Dankeschön.
So, und was sollten wir aus der heutigen Episode zu KI mitnehmen? Erstens, KI ist nicht perfekt. Sie generalisiert, indem sie versucht, über historische Daten und Muster zu akkuraten Annahmen über zukünftige Ereignisse zu kommen. Damit ist sie zwar skalierbar, skaliert aber die Fehler und Probleme allerdings auch mit. Zweitens, KI lässt sich nicht von heute auf morgen erschaffen. Wer KI in sein Unternehmen einbetten möchte, hat einen langen, ernstzunehmenden Change-Prozess vor sich, der an so manchem unternehmerischen Eckpfeiler rütteln wird. Und drittens, KI ist ein polarisierendes Thema. Es geht Kunden beim Mehrwert nicht nur um Funktionalität, sondern es geht auch um ethische Aspekte und moralische Leitplanken. Da muss bei jeder neuen Kerntechnologie wie KI auch die potenzielle Kehrseite der Medaille mit betrachtet werden. Denn Unternehmen müssen neben ihrer marktwirtschaftlichen auch ihrer gesellschaftlichen Rolle gerecht werden. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis bald.